Ist also KI im Grunde nichts anderes als Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik?
Also was Sebastian uns gerade gesagt hat, ist total langweilig eigentlich.
Ja, eigentlich habe ich gesagt, man macht viel Mathe.
Oh, noch langweiliger, ja, also, ja, klar.
Dann verdummen wir alle und irgendwann weiß niemand mehr, warum die KI eigentlich macht, was sie macht.
Wenn ich dieses selbstfahrende Auto verwirre, Gas geben statt bremsen, das kann ungeheuer schiefgehen.
Mensch hat auch eine begrenzte Kapazität.
Ich nicht.
Das wären dann die Quantencomputermenschen. Die haben unendlich Rechenleistung.
Du ja auch so. Also wie hier vorne eigentlich. Ja.
Der Podcast der Cyberagentur. Der Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Bei dieser Technologie, da gibt es kein Dazwischen. Entweder rettet sie uns oder sie zerstört uns. Das ist gerade so die Erzählung, wenn es um KI, um künstliche Intelligenz geht. Hallo bei Per Anhalter durch den Cyberraum und wir klingen heute anders, denn wir sind mit dem Podcast zu Gast in Halle bei der langen Nacht der Wissenschaften. Wie gefährlich ist KI für uns und unsere IT-Systeme tatsächlich? Wie können KI-Systeme für Angriffe verwendet werden und wie können KI-Systeme selbst angegriffen werden? Darum soll es heute gehen. Und wir sind hier, ich habe diesen Begriff, glaube ich, ganz lang geübt heute schon, zu Gast im Melanchthonianum. Oh, das hat funktioniert. Ich hatte Sorge bei der langen Nacht der Wissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Schön, dass Sie zuhören und schön, dass Sie da sind, denn wir haben hier auch Publikum vor Ort. Und die Antworten auf unsere Fragen haben in dieser Folge Sebastian Karius von der Martin-Luther-Universität Halle. Grüß dich, Sebastian.
Hallo.
Und Dr. Philipp Kraljcic von der Cyberagentur des Bundes in Halle. Grüß dich.
Hallo.
Referat Künstliche Intelligenz.
Richtig,
genau. Also wenn es jemand wissen muss, dann du. Also wir haben ganz viele Fragen. Aber wie es bei uns im Podcast üblich ist, damit wir starten können, müssen wir noch mal ein bisschen was über unsere Gäste erfahren. Und der Sebastian stellt sich vor.
Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Martin-Luther-Universität. Ich bin angestellt am Institut für Informatik. Ich arbeite im Verbundprojekt des Cybersicherheitsverbund Land Sachsen-Anhalt. Dort in dem Teilprojekt, das in Halle angesiedelt ist. Und derzeit promoviere ich zum Thema Anomalieerkennung in Rechnernetzen, insbesondere mit KI.
Und du lehrst ja auch zu Grundlagen und Praxis der IT-Sicherheit. Also stehst vor Studierenden und bringst ihnen was bei.
Ja, ich halte ab und zu Übungen und versuche den Studenten die Inhalte der Vorlesung in meinen Worten nochmal verständlich zu machen.
Gucken, ob das hier funktioniert, auch heute bei uns und in Naumburg. Bei Naumburg bist du aufgewachsen, habe ich gelernt.
Ja, genau, ja.
Dann sind wir mal bei unserem nächsten Gast. Philipp, jetzt du, wer bist du nochmal?
Genau, mein Name ist Philipp Kraljcic. Ich arbeite bei der Cyberagentur in der Abteilung Schlüsseltechnologien und dort im Referat Künstliche Intelligenz. Vorher habe ich irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann an der Uni Leipzig promoviert zum Thema Process Mining, also wie kann ich Geschäftsprozesse mittels KI sinnvoll analysieren. Dann habe ich einen kleinen Abstecher in die Biodiversitätsforschung gemacht, habe geschaut, wie kann ich mit Bildverarbeitungsmethoden biologische Zellen analysieren, Blutzellen, Phytoplankton, Pollen etc. Bin dann bei der Cyberagentur gelandet, war auch zwischendurch mal in Australien und hatte da noch ein kleines Forschungsprojekt mitgemacht für ein paar Monate. Das war auch sehr interessant. Und genau, die ganzen Erfahrungen konnte ich dann zur Cyberagentur mitbringen.
Data Scientist.
Kann man so sagen, wenn man das möchte, genau.
Und du bist eben im Referat für Künstliche Intelligenz und dein Chef, der Daniel Gille, der war schon mal zu Gast bei uns im Podcast in Folge 14. Ja. Da haben wir auch sozusagen schon über das Thema Cybersicherheit und KI so ein bisschen geredet. Dann sag mal zwei Sätze, was ihr gerade bei KI und Cybersicherheit so macht, erforscht.
Wir beschäftigen uns damit, wie kann man Machine Learning-Verfahren robust und sicher machen, wie kann man große Foundation-Modelle, dazu kommen wir vielleicht später nachher noch, testbar machen und für die innere und äußere Sicherheit einsetzbar machen. Wie kann man vielleicht auch in einem kommenden Programm KI für Betriebssysteme nutzen, also ganz unterschiedliche Sachen mit dem Fokus Cybersicherheit.
Genau, dann stoppe ich dich schon mal und gucke mal in so die Runde, weil ich glaube, wir müssen nochmal so grundsätzlich ein paar Dinge erklären. Ich muss das auch zwischendrin immer mal wieder mir vergewissern, was das eigentlich ist, ne? Können wir mal zackig und verständlich sagen, Sebastian, du vielleicht, was ist eigentlich KI nochmal? Also, du hast jetzt hier Bachelor-Studierende vor dir, erster Tag, erstes Semester.
KI ist eine Methode des maschinellen Lernens. Es geht darum, dass man gewisse Muster lernt. Und mit Hilfe dieser gelernten Muster kann man dann verschiedene Dinge machen. Also man kann zum Beispiel Entscheidungen treffen. Man kann Dinge in Kategorien einsortieren lassen, was man vielleicht von Bilderkennung kennt. Also ist das ein Auto, ist das ein Fahrrad, ist das eine Straßenbahn?
Und in der neuesten Entwicklung kann man mit KI Dinge generieren. Das nennt sich dann generative KI und da kann man verschiedene Sachen generieren. Und das bekannteste ist Text, also Sprache, Language. Und das sind dann diese Large Language Modelle, die man kennt, die im Kern Sprache generieren. Und an sich macht KI nichts anderes, als aus einer gegebenen Eingabe eine Ausgabe zu produzieren. Und es benutzt meistens die wahrscheinlichste Ausgabe. Im Fall von Text ist das, ich habe einen Eingabetext, was ist das wahrscheinlich nächste Wort? Ich kann aber auch ein Bild reintun, was ist das wahrscheinlichste Objekt auf diesem Bild? Oder ich kann das Wetter von heute oder der letzten Woche reintun und fragen, was ist das wahrscheinlichste Wetter für morgen? Dafür kann man KI benutzen und im Kern sind es alles statistische Methoden. Also man lernt im Prinzip eine sehr komplexe Funktion.
Also was Sebastian uns gerade gesagt hat, ist total langweilig eigentlich.
Ja.
Weil KI, wir denken immer, es ist so Glitzer und es kann alles entscheiden. Ne? Also am Ende hast du uns jetzt eine Software erklärt.
Ja, eigentlich habe ich gesagt, man macht viel Mathe.
Oh, noch langweiliger ja, also, ja. Klar. Danke. Musst du was ergänzen,
Philipp? Vielleicht, wenn man es nochmal einen Ticken einfacher noch erklären will. Also KI ist quasi ein Computerprogramm, das versucht, Aufgaben zu erledigen, für die normalerweise menschliche Intelligenz notwendig ist, wie zum Beispiel Sprache verstehen, Muster erkennen, wie Sebastian schon gesagt hat, Entscheidungen treffen, vielleicht längere Pläne machen. Und dazu nutzt KI kein eigenes Bewusstsein oder kein eigenes Verständnis, sondern nutzt eigentlich mathematische Modelle, um aus den Daten, aus denen es lernt, quasi Zusammenhänge zu extrahieren und daraus Regeln zu bilden und dann wirklich Wissen aufzubauen.
Und warum KI immer auch selbst überlistet werden kann und wie das jeder mal ausprobieren kann, darüber reden wir gleich. Haben Sie schon Fragen? Oder haben Sie ganz viele Fragezeichen im Kopf? Da rechts ist eine Frage.
Oh ja, sehr gut.
Ich springe auf, ich beame mich gleich zu Ihnen. Warten Sie, ich muss meine Zettel sortieren.
Also ich will noch mal kurz zurückfragen und einfach also mal auf den Punkt gebracht. Sie haben ganz oft das Wort Wahrscheinlichkeit erwähnt und Statistik. Ist also KI im Grunde nichts anderes als Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, um es mal ganz simpel auszudrücken?
Ja, also maschinelles Lernen, die Grundlage dafür ist eigentlich nur Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Und warum klingt das dann immer so wie Magie, wenn wir drüber reden?
Ja, die Sache ist die, dass man über das, was man so auf einem Papier ausrechnen kann, weit hinausgeht. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung im klassischen, wie man Computer bisher gebaut hat, war so, jemand hat sich überlegt, ich habe eine Eingabe und schreibe dann ein Programm, wie wahrscheinlich ist eine bestimmte Ausgabe. Und irgendwann kann man das aber nicht mehr in einem Programm fassen. Irgendwann möchte man das einfach nicht mehr aufschreiben. Und jetzt ist der Trick dabei, ich habe Daten, ich habe zum Beispiel ganz viele Bilder von Dingen, die auf einer Straße sein können, rumfahren können und sag einfach, was das ist und will jetzt aber nicht selber das Programm schreiben, was es mir entscheidet, sondern ich sage einem Modell, das ist die Eingabe und das da soll die Ausgabe sein. Lern mal selber die Mathematik, die ich brauche, also lerne selber das Programm, was ich brauche, um die korrekte Entscheidung zu machen. Und im besten Fall funktioniert das gut, aber das kann auch schief gehen. Ich glaube, dazu kommen wir dann noch.
Ich habe mir hier noch zwei Begriffe aufgeschrieben gehabt, die man gerade auch so liest in dem Zusammenhang. Agentische KI und ich glaube, Philipp, du hast auch gesagt Foundation-Modelle.
Genau,
richtig. Sag doch mal Foundation-Modelle und Sebastian vielleicht, was agentischer KI sein soll.
Das finde ich gut, die Aufteilung.
Genau, also vielleicht, um da noch ein bisschen weiter vorne anzufangen. Es gibt ja künstliche Intelligenz und das kann man clustern in klassische Machine-Learning-Verfahren. Und Deep Learning-Verfahren, die quasi in diesen Machine Learning-Verfahren integriert sind, aber eher neuronale Netze nutzen, also quasi versuchen, die Funktionsweise des Gehirns nachzubilden. Und Teil dieser Deep Learning-Verfahren sind generative Verfahren, wie Sebastian schon gesagt hat, die versuchen, aus Eingaben Ausgaben zu generieren. Und da gibt es jetzt diese Foundation-Modelle. Das sind quasi große KI-Basismodelle, die versuchen, anhand ganz vieler unterschiedlicher Daten, die man beispielsweise im Internet findet, wie Bilddaten, Textdaten, Programmcode, Videosequenzen etc., zu lernen, aber nicht, wie es vielleicht bei den klassischen KI-Modellen der Fall ist, dass ich anhand eines Datenformats wie Text oder Bilder versuche, eine Aufgabe zu lösen, sondern dass ich wirklich versuche, multimodal, also mit ganz vielen unterschiedlichen Datentypen, letzten Endes auch ganz unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen und das alles in einem Modell, würde ich jetzt mal ganz einfach zusammenfassen.
Genau, und jetzt nimmt man im Prinzip diese Foundation-Modelle, die etwas generieren können. Nun ist das so, wie man das von den klassischen Chats kennt. Man gibt eine Eingabe rein und bekommt eine Ausgabe und dann ist der Vorgang erstmal vorbei. Das ist erstmal schon interessant, aber an sich langweilig, weil man muss sämtliche Daten, die man irgendwie für eine sinnvolle Ausgabe benötigt, muss man dann dazu tun. Der Mensch ist faul, der Mensch will das nicht tun, das soll gefälligst jemand anderes für einen tun. Und da kommt diese agentische KI dazu. Man sagt also, gib mir mal das Wetter von morgen beispielsweise. Und jetzt kann das Large Language Modell, ein generatives Modell, das kann man jetzt von so einem Foundational Modell so trainieren oder so anpassen, dass es eine Art Denkprozess bekommt und erstmal über die Frage nachdenkt. Jetzt denkt es über die Frage nach, ich soll das Wetter von morgen sagen. Das kenne ich nicht, weil es ist ja eine Vorhersage, die waren meinen Trainingsdaten nicht dabei. Ich könnte aber im Internet nachgucken, da gibt es diese Information. Und jetzt wäre das die Ausgabe und im klassischen Fall wäre es hier vorbei. Man hat ja aber noch nicht die Antwort. Jetzt kommt der Agent dazu, jetzt kann aus dem Text, jetzt kann das Modell auch noch sagen, mach bitte einen Internetbrowser auf und such nach dem Wetter von morgen. Und dann kommt der Agent, den man um dieses Modell drumherum packt und kann diese Aufgabe jetzt ausführen, kann also im Internet nachgucken, wie das Wetter morgen wird und gibt die Antwort zurück an das Modell. Und jetzt hat man eine zweite Eingabe. Also als hätte das jetzt ein Mensch gemacht, wäre in einem Browser gegangen, hätte da das Ergebnis reinkopiert, nur halt, dass es automatisch ging. Und jetzt hat sich der, man nennt das Kontext, also die Eingabe für das Modell erweitert. Und jetzt kann tatsächlich eine Ausgabe generiert werden, die das Wetter von morgen beinhaltet. Da im Prinzip ein Agent ist ein Modell, was man um die Fähigkeit, eine Aktion auszuführen, erweitert hat.
So, Sebastian, das heißt jetzt, du hast jetzt agentische KI beschrieben. Wenn ich jetzt jemand bin, der möchte zum Beispiel ein Wasserkraftwerk angreifen oder eine Stadtverwaltung angreifen oder die Internetseite der Universität Halle lahmlegen, dann könnte ich eine agentische KI nehmen und sagen, einfach, ich schreibe einfach rein, hallo, guten Tag, bring mal bitte die Internetseite der Universität Halle zum Absturz.
Im Prinzip ja. Allerdings kommt das auf die Fähigkeiten dieses Agenten an. Also der Agent kann nicht alles. Und gerade aus IT-Sicherheitsperspektive ist es unwahrscheinlich wichtig, dass man einem Agenten nicht alles erlaubt. Außerdem muss man die Fähigkeit ja irgendwie programmieren. Also das macht tatsächlich ein Mensch. Also ein Mensch setzt sich hin, überlegt sich, was soll dieser Agent alles können, im Internet was nachgucken. Vielleicht soll der Agent aber auch einen Taschenrechner bedienen können. Vielleicht soll der Agent in einem Wörterbuch nachgucken können. Das sind alles hilfreiche Dinge, die man sich für so eine Sprachausgabe vielleicht wünschen könnte. Und dann kann der Agent nur das. Gefährlich wird es, sobald man dem Agent Aktionen ausführen lässt, die andere Dinge beschädigen können. Also zum Beispiel, wenn ich sage, man kann jede beliebige Webseite aufrufen und dort jede beliebige Eingabe machen, dann könnte man damit auch Seiten angreifen. Solange ich nur die Webseite aufrufen darf und ein Ergebnis bekomme, ja, das stimmt nicht so ganz, das ist auch schon kritisch, aber es ist nur kritisch. Ganz kritisch wird es, sobald der Agent beliebige Eingaben machen darf.
Aber es muss ein Mensch entscheiden sozusagen. Und ein Mensch könnte auch sagen, ich bin ein böswilliger Akteur und ich lasse das einfach zu. Sehen wir denn solche Angriffe, Philipp?
Ja, absolut. Also genau, der Mensch gibt ja letzten Endes das übergeordnete Ziel vor, greift diese Webseite an, greift dieses und jenes an. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen von möglichen Angriffen, vielleicht gerade wie auch diese generativen Technologien ausgenutzt werden können, um vielleicht auch Informationen aus solchen Modellen zu extrahieren, um letzten Endes auch Angriffe durchzuführen, wo ich dann quasi dem Modell Informationen locken kann, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, okay, ich möchte jetzt gerne wissen, wie kann ich denn einen Molotow-Cocktail bauen? Ja, und in der Regel ist so ein Modell in der Lage, die Informationen herauszugeben. Und auf Basis dieser Informationen könnte ich natürlich jetzt sowas bauen, einen Angriff vollziehen, jetzt vielleicht nicht auf die Webseite der Stadtwerke, aber prinzipiell wäre das auf unterschiedlichste Art und Weise möglich, Angriffe mit KI zu vollziehen.
Na, oder zu sagen, sag mir mal, wie ich den Nachbarn vergifte oder den Hund, den Hund vom Nachbarn.
Wie ich den Hund vergifte, ganz genau. Aber dafür gibt es ja auch Lösungsmöglichkeiten, die quasi auch von uns erforscht werden. Und
ich würde gerne noch mal ein bisschen ich würde ein bisschen dich noch mal bremsen. Und Computer-Schadcode zu programmieren oder Lücken in Software zu finden, um einzudringen, geht das jetzt einfacher mit KI-Methoden oder nicht?
Ich würde sagen, es geht deutlich einfacher. Also man braucht kein Experte mehr sein in Schadprogrammierung, sondern man kann einfach sagen, ich habe dieses und jenes vor, brauche dafür ein entsprechendes Programm. Und dann bekommt man zumindest erstmal einen Vorschlag durch die KI, durch so eine generative KI. Man sollte sich natürlich schon ein bisschen auskennen, um zu sagen, okay, das ist wirklich wirkungsvoll. Aber es ist deutlich einfacher, als vorher sowas zu programmieren, weil man einfach nur auf ChatGPT etc. zugreifen muss, auf Claude. Es gibt ja ganz unterschiedliche Anbieter und dann sowas probieren kann. Es gibt dann verschiedene Methoden, die das dann wahrscheinlich in den Modellen verhindern, aber es ist bei weitem einfacher als vorher.
Weil die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist ja, wie gefährlich ist denn das gerade? Sind wir kurz vorm Abgrund, dass böswillige Akteure mit KI unsere Systeme zerschießen? Oder sind wir schon drüber? Oder sind wir noch meilenweit weg?
Ich glaube, es wird immer gefährlicher mit diesen Systemen, weil diese Systeme halt auch die Fähigkeit vermitteln, sowas umzusetzen. Aber es gibt natürlich dann auch eine Gegenbewegung in der Sicherheitsforschung, die versuchen, genau das zu verhindern, indem Informationen, die vielleicht schädlich sein könnten, gar nicht aus diesen Modellen herausfließen. Und das ist dann so ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Angreifer sind immer so ein bisschen voraus. Die Verteidiger, die das System schützen wollen, die müssen immer neue Methoden entwickeln, um dem entgegenzuwirken. Also das ist ein Geben und Nehmen. Genau.
Auf der anderen Seite ist ja, wenn Abwehrstrategien entwickelt werden, eigentlich immer klar, dass es eine Abwehrstrategie gibt und wo die Lücke sozusagen ist. Also indem wir sozusagen Angriffsmöglichkeiten zeigen, oder Sebastian, du, ne? Oder du, indem du sagst, wir wissen, wie wir was schützen, sagst du ja eigentlich gleichzeitig, wir wissen, wie wir es angreifen. Da ist ein Loch. Also im Sinne von, ich stopfe ein Loch und zeige damit auf das Loch.
Es gibt im Prinzip zwei Arten von Verteidigung. Das eine ist, man kann natürlich einmal, wenn man das KI-Modell benutzen kann zum Angriff, dann kann man es natürlich auch, wenn man die Software gerade baut, fragen, greif mal meine Software an und dann könnte man die Lücke beheben. Das ist so das klassische Dual-Use, was auch die gängigen Hacker-Tools, so wie man es nennt bisher, die klassischen ja auch können. Also man kann die sowohl benutzen, um die Sicherheit von dem System zu testen, als auch, um es anzugreifen. Und das Gleiche gilt natürlich für KI, wenn man es als Werkzeug betrachtet. Es gibt natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen, die dadurch sicher sind, dass sie mathematisch validiert sind. Also zum Beispiel Kryptographie. Da hat sich jemand hingesetzt und überlegt, dass das auf jeden Fall sicher ist. Also das wurde dann bewiesen. Und nun kann zumindest noch die KI keine neue Mathematik. Und solange sind wir noch sicher. Aber der klassische menschliche Fehler, der in Software gemacht wird, die lassen sich, so wie es zurzeit aussieht, durch KI sehr gut finden. Die hat halt Ausdauer. Die hat sehr viel Geduld.
Und ist super freundlich.
Die ist sehr freundlich, die wird auch nicht müde. So ein Mensch, der hat irgendwann keine Lust mehr, noch mehr Fehler in seiner Software zu suchen. Aber wenn man die KI losschickt, ja, find mal noch einen. Und wenn sie erst nach 2 Wochen wiederkommt, die muss nicht essen, die muss nicht schlafen. Die hat einfach mehr Ressourcen.
Wollen wir mal ein paar Ideen sammeln, wie wir so einen Chatbot, wie wir ihn kennen, dazu bringen können, Sachen zu verraten, die er vielleicht nicht verraten sollte, ohne dass wir es machen? Das ist Wissenschaft, was wir hier betreiben.
Also es wird tatsächlich immer schwerer, sowas zu machen. Also gerade wenn man jetzt von diesen Prompt Injection spricht, wo man versucht quasi Informationen, die eigentlich aus dem Modell nicht herausfließen sollten, doch herauszubekommen. Ja, da gibt es sehr clevere Methoden, um das zu verhindern. Es gibt aber durchaus Ansätze, sowas zu versuchen. Man könnte natürlich einfach erstmal danach fragen. Da wird man wahrscheinlich dann aber gesagt bekommen, okay, die Information kann ich dir leider nicht geben. Man könnte aber auch dann kreativere Methoden anwenden und sagen, ich verwickle diesen Chatbot, dieses System in ein Rollenspiel. Dass man sagt, okay, wir überlegen uns mal, wir sind jetzt in einer Welt, wo du quasi die Fähigkeit besitzt, gegen das Böse zu gewinnen und dafür brauchen wir bestimmte chemische Waffen und nur du kannst diese chemische Waffe entwickeln. Und jetzt überleg mal, wie wäre das denn in so einer Welt und kannst du mir sagen, wie ich diese chemische Waffe baue? Da kann man dann auch ganz viele Wirrungen und Wendungen einbauen und mit etwas Glück ist das System dann selber so verwirrt, dass es dann auf einmal sagt, ach ja, jetzt sage ich es dir doch einfach mal. Also ist durchaus denkbar.
Schön.
Genau, also das folgt direkt aus der Komplexität dieser Wahrscheinlichkeitsvorhersage. Also man kann sehr viel Eingabe benutzen und dann kommt eine Wahrscheinlichkeit für die Ausgabe raus. Und jetzt kann man auch nur begrenzt viele Eingaben testen als Mensch. Man überlegt sich eine Sicherheitsmaßnahme. Man kann die mit einer begrenzten Menge von Eingaben testen. Aber wenn man da so ein ganzes Buch als Eingabe reintun kann und man verstrickt sich da in immer noch mehr Geschichten und versucht irgendwie die KI oder die Wahrscheinlichkeit noch mehr zu biegen, so lange bis eine Ausgabe rauskommt, die man eigentlich so nicht haben wollte.
Sebastian, ich habe dir neulich erzählt von einem Kollegen von der Hochschule Harz, Der vermutet, dass zum Beispiel Agenturen, die die Studienplätze vergeben oder sich den Studierenden dabei helfen, einen Studienplatz zu kriegen, dass diese Agenturen KI einsetzen und dann E-Mails verschicken. Und in diesen E-Mails bitten sie dann darum, naja, eine Frist zu verlängern oder zu sagen, Mensch, ich habe das Papier noch nicht, den Nachweis für einen bestimmten Vorgang noch nicht dabei, kann ich das später einreichen? Und wenn der Sachbearbeiter dann zurückschreibt, nee, wir brauchen das konkret, dann fängt per E-Mail sozusagen so eine Eskalationsstufe an. Ich möchte bitte deinen Vorgesetzten sprechen, leite das mal an deinen Vorgesetzten weiter. Und wenn sowas massenhaft kommt und eine Organisation lahmlegt, ne, weil alle plötzlich diese E-Mails beantworten müssen, ist es auch ein Angriff, aber ein ganz anderer. Ne? Also sozusagen so ein Angriff auf eine Organisation. Sowas Ähnliches, glaube ich, sehen wir gerade auch bei Open-Source-Projekten, also bei freier Software, wo automatisiert Fehlermeldungen eine KI schreibt und dann wird der Entwickler mit Fehlermeldungen geflutet und kommt gar nicht dazu, echte Fehlermeldungen sozusagen zu sichten. Also ist das auch eine Angriffsmöglichkeit oder ist das, was einfach so abfällt?
Diese Idee des Angriffs ist nicht neu. Das gibt es schon auf normale Computersysteme und nennt sich DOS, Denial of Service. Also im Prinzip, man versucht einen Service durch eine Flut an Anfragen lahmzulegen. Bisher ging das aber üblicherweise auf Computersysteme. Man hat zum Beispiel eine Webseite, die irgendwas verkaufen will und jetzt mag man das nicht. Dann kann man ganz viele Anfragen stellen, möglichst kompliziert. Also je komplizierter die Anfrage ist, umso besser. Also zum Beispiel, such mir mal die Waschmaschine XYZ, aber bitte in blau und auch nur linksdrehend.
Also in diese Suchfelder.
Genau.
Auf der Webseite. Mhm.
Und je komplexer das wird und je mehr Rechenaufwand es auf dem Server erzeugt, desto eher gibt dieser Service auf und liefert für die legitimen Anfragen keine Antwort mehr. Und genau das kann man jetzt übertragen auf Menschen. Mensch hat auch eine begrenzte Kapazität von Dingen, die man erledigen kann.
Ich nicht.
Ja, manche haben unbegrenzt. Manche, ja. Das wären dann die Quantencomputer-Menschen.
Ja, sehen Sie das?
Genau. Die haben unendlich Rechenleistung.
Du ja auch so. Also wir hier vorne eigentlich alle.
Ja.
Ja, genau, verstehe, ja.
Genau. Und durch so generative KI, die Texte erzeugen kann, die man nicht mehr so einfach erkennen kann als Quatsch, ist es möglich, einen Menschen oder eine Organisation zu überlasten mit Anfragen. Aber inwieweit das praktisch ausgenutzt wird, da habe ich keinen Überblick.
Das findet auf jeden Fall statt. Genau, wahrscheinlich auch gar nicht zu wenig. Man bekommt es vielleicht tagtäglich nicht in den Medien mit. Da werden dann andere Sachen gezeigt. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz großes Problem. Ich meine, mit den KI-Technologien kann man ja solche Anfragen ganz, ganz einfach generieren. Aber der Aufwand, der wird eigentlich auf der anderen Seite erzeugt, weil das muss alles geprüft werden. Da fließen ganz viel Zeit und Ressourcen rein. Also das ist ein echtes Problem, ja.
Und jetzt eskaliere ich mal noch eine Stufe weiter. In unserer Folge im Juni haben wir über Cybercrime gesprochen. Und da sprach jemand das Stichwort KI und Robotik an. Also, dass jemand jetzt KI einsetzen kann, um Roboter im Zweifelsfall zu hacken oder die Roboter das tun zu lassen, was er möchte. Also als große Versuchung für Cyberkriminelle. Ist das auch eine Gefahr, die ihr seht, sozusagen, dass eine Software, KI, Roboter in der echten Welt verschmelzen und da entsprechend neue Angriffe möglich werden?
Absolut. Ich meine, KI wird ja nicht nur genutzt, um Roboter zu stören, sondern KI wird auch dazu genutzt, um Roboter zu steuern. Und dementsprechend habe ich dadurch auch gewisse Angriffsflächen, um die KI anzugreifen, die den Roboter steuert, sodass ich dann vielleicht Aktionen durch den Roboter erzeugen lasse, die so nicht gewünscht sind. Also eigentlich völlig egal, wo ich KI einsetze, diese Angriffsfläche besteht, ob das Robotik ist oder ob das jetzt was anderes ist, mit entsprechenden Auswirkungen im jeweiligen Einsatzbereich.
Ich gehe mal eine Ebene weiter nach unten. Hm? Cyberangriffe funktionieren immer dann, wenn jemand in der Lage ist, eine Eingabe zu machen an ein Ding, Dingens, Mensch, Maschine, irgendwas, was in der Lage ist, eine Aktion auszuführen. Jetzt versucht die Cybersicherheit dafür zu sorgen, dass nur Aktionen ausgeführt werden, die, ich sage mal, sicher sind. Also man kann jetzt in eine Bank gehen und sagen, ich hätte gern 2 Millionen Euro ausgezahlt. Mhm. Und dann soll bitte jemand nachgucken, ob ich überhaupt so viel Geld habe und ob ich auch die Person bin, die ich vorgebe zu sein. Also ich mache eine Eingabe in einer Bank zu einem Menschen und dieser Mensch ist erstmal berechtigt, eine Ausgabe zu machen. Also kann jetzt in den Tresor gehen und mir 2 Millionen Euro in die Hand geben, soll das aber vorher prüfen. Und im Prinzip ist genau das auch ein Agent. Also wenn man jetzt also den Menschen am Schalter ersetzen möchte durch einen KI-Agenten und dem die Möglichkeit gibt, Geld auszuhändigen, zum Beispiel durch einen Roboter. Also der Agent ist jetzt, darf jetzt die Aktion Roboter bewegen, zum Geld holen, ausführen. Dann kann ich natürlich, genau wie ich versuche, den Menschen davon zu überzeugen, dass er mir Geld geben soll, natürlich auch versuchen, eine KI zu überzeugen. Gerade im Feld von KI ist das eben was ganz Neues. Wie man Menschen trainiert, sowas nicht zu tun, das machen wir schon lange. Da haben wir Methoden zu, da wissen wir, wie das geht, wie wir Menschen trainieren. Und bei klassischen Computersystemen haben wir das auch. Wir kennen Schutzmaßnahmen, aber KI ist ganz neu. Und da ist das Feld der Forschung für diese Schutzmaßnahmen noch ganz neu und noch nicht so erforscht.
Dann fangen wir jetzt mal an zu sagen, okay, die KI kann uns angreifen. Jetzt greifen wir die mal an. Ja? Also die Möglichkeit, Angriffe mit KI haben wir sozusagen so ein bisschen durchgespielt. Jetzt Angriffe auf KI. Also wie können wir, kann jemand anders Einfluss auf KI-Systeme nehmen?
Wir hatten ja gerade schon angesprochen, diese Prompt Injections. Also wie kann ich quasi durch so einen Angriff, dass ich jetzt quasi versuche, dem Modell Informationen zu entlocken, das Modell quasi zu, nicht zu schädigen, aber aus diesen Informationen quasi Wissen zu gewinnen, um dann anderweitig vielleicht Personen oder Systeme zu schädigen. Ich kann natürlich auch sagen, ich habe bestimmte Angriffe und versuche quasi aus diesen Modellen bestimmte Parameter zu extrahieren, die Architektur zu extrahieren, vielleicht zu extrahieren, welche Trainingsdaten genutzt werden, um diese Modelle nachzubauen, um sie dann selber nutzen zu können. Das wären Beispiele für Angriffe auf KI.
Genau. Das so ein bisschen harmlos aber klingt, ne?
Aber das die Endkonsequenz ist ja, also was mache ich mit diesen Informationen, die ich daraus gewonnen habe? Wenn ich jetzt in der Lage bin, dieses Modell nachzubauen, dann kann ich vielleicht diese ganzen Sicherheitsschranken, die in den bestehenden Modellen drinne sind, quasi rausnehmen und habe dann ein viel potenteres Modell, was ich dann für ganz andere Sachen einsetzen könnte mit entsprechenden Implikationen und Konsequenzen. Genau, es klingt erstmal immer harmlos, aber wenn ich dann weiter überlege, wo das hinführen kann, dann kann das ganz anders aussehen.
Ich wollte aber, weil Sebastian, glaube ich, du hast mir das erzählt, einen Schritt eher. Wir haben ja am Anfang erzählt, wie KI zustande kommt. Wir haben von Mustern gesprochen und von Trainingsdaten. Auch da könnte man ja ansetzen und sozusagen die Grundlagendaten einer KI, ja, weiß nicht, vergiften oder was, ne?
Ja, also das heißt tatsächlich vergiften, halt nur das englische Wort dafür.
Selbstverständlich das englische Wort.
Ja, das ist logisch. Das ist eine Form des Angriffs, indem man die Trainingsdaten manipuliert. Also man könnte zum Beispiel jetzt hingehen und macht immer da, wo man ein Auto auf der Straße sieht, sagt man einfach, das ist ein Fahrrad. Und dann lernt die KI genau das. In den ganz kleinen, damals, wo man angefangen hat mit dem Machine Learning, da haben das dann Forscher selber gemacht.
Oder genau, Menschen, die sozusagen gesagt genau. haben, Fahrrad, Auto, Katze.
Genau. Und also da konnte man den Trainingsdaten vertrauen, man wusste noch, wer die generiert hat. Aber jetzt, wenn man ins Internet geht und das Internet befragt und alles da rauszieht, dann könnte ja auch jemand, vor allem jetzt auch mit Hilfe einer KI, ganz viel Unsinn produzieren lassen. Zum Beispiel ganz oft die Fake News ins Internet stellen. Und wenn man daraus jetzt wieder eine KI trainiert, dann trainiert die ja auf den Quatsch-Ausgaben von der KI vorher. Noch rollt der Schneeball nicht. Und ich will auch keine Ideen verbreiten.
Aber ich sage, das ist ja Teil des Problems. Ne? Also wir sehen sozusagen Angriffsmöglichkeiten und erzählen gleichzeitig, es gibt diese Angriffsmöglichkeiten, was wir vorhin schon mal hatten. Ne?
Ja, da gibt es auch Forschung zu, die zum Beispiel jetzt schon danach trennen muss, von wann Daten stammen. Also zum Beispiel aus Zeitschriftenartikeln. Dann vergleicht man Daten nach der KI-Zeit mit Daten vor der KI-Zeit. Und wenn man versuchen will, KI-generierte Texte zu erkennen zum Beispiel, dann muss man aufpassen, dass man in die Vergleichsdaten nicht schon KI-generierte Texte mit aufnimmt, sondern man muss dann Texte benutzen, die vorher erzeugt wurden. Und wenn sie einmal im Internet sind, dann gehen die da auch nicht so schnell wieder raus.
Ich habe mir noch einen schönen englischen Begriff aufgeschrieben, Adversarial Attacks.
Das hat ganz viel mit dem eben besprochenen Datenmanipulationsproblem zu tun, insbesondere während des Betriebs des Modells. Ja, da kann man vielleicht ein ganz nettes Beispiel bringen. Wir stellen uns jetzt vor, selbstfahrende Autos sind auf der Straße, das ist alles schon ganz normal. Die müssen sich ja auch irgendwie an den Straßenverkehr, an die StVO halten, haben ganz viele Kameras und Sensoren und nehmen dann vielleicht auch Straßenschilder auf. Stoppschilder, Vorfahrtsschilder und passen ihre Fahrweise entsprechend an. Eine Adversarial Attack wäre jetzt beispielsweise, wenn ich mir ein Stoppschild vorstelle und jetzt mit ganz einfachen Methoden, mit einem Aufkleber auf diesem Stoppschild, dieses selbstfahrende Auto durch diesen Aufkleber so verwirre, dass es in diesem Schild kein Stoppschild mehr erkennt, sondern ein Vorfahrtsschild mit entsprechenden Risiken und Implikationen.
Also Gas geben statt Bremsen.
Gas geben statt Bremsen, das kann ungeheuer schiefgehen in dem Fall. Und das wäre vielleicht ein eingängiges Beispiel für so einen Adversarial Attack, dass ich quasi Daten so manipuliere, dass die Entscheidungen der zugrunde liegenden Modelle komplett fehlerhaft sind.
Hast du sowas schon mal gesehen? Ich meine, es gibt in Deutschland gibt es jetzt weder Flugtaxis noch selbstfahrende Autos. Aber in den USA gibt es ja sowas, also selbstfahrende Autos.
Das wird sicherlich schon passiert sein, das kann ich mir gut vorstellen, weil diese Fahrzeuge basieren ja auch zu großen Teilen auf KI-Technologien. Und es wird sicherlich auch, jetzt nicht nur im Bereich selbstfahrender Autos, aber auch in anderen vielleicht verteidigungsrelevanten Bereichen, womit sich die Cyberagentur auch befasst, auch Täuschungsverfahren geben, die dann entsprechend Auswirkungen haben.
Wir gehen alle jetzt nach Hause und denken, wie kann man eigentlich nur, was ist das eigentlich für eine Technologie, die wir uns da ans Bein binden gerade, ne? Wollen wir noch mal einmal fragen, was das Tolle an KI ist?
Also ich finde, KI ist eine ganz tolle Technologie. KI bringt natürlich auch ganz tolle Anwendungen mit sich in der Medizin. Wie kann ich vielleicht bestimmte Erkrankungen erkennen auf Röntgenbilder, bevor sie ein Arzt überhaupt erkennen kann? Wie kann ich in der Bildung unterstützen, dass Kinder durch KI-Technologien besser in der Lage sind, Informationen aufzunehmen? Du wackelst jetzt so ein bisschen mit dem Kopf. Das sind vielleicht Sachen,
nachdenkliches
Wackeln. Aber es gibt ja ganz viele spannende Bereiche. Biodiversität, ich hatte es vorhin erzählt, ich war da ein bisschen unterwegs. Früher wurde dort mit Mikroskopen eigentlich immer noch gearbeitet und durch KI kann man diese Prozesse einfach deutlich beschleunigen und entsprechende Ergebnisse daraus ziehen und weiterverarbeiten. Also ganz viele tolle Sachen, die wirklich einen Mehrwert bringen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, darauf zu schauen, was die Technologie kann, nicht nur darauf zu schauen, welche Risiken es mitbringt, weil wir wollen ja eigentlich das Beste aus dieser Technologie ziehen und dann auch einen Mehrwert für die Gesellschaft erreichen. Auch mit den Risiken, die es vielleicht mit sich bringt.
Nur leider sind wir ja nicht allein auf der Welt.
Das stimmt.
Sebastian, du bist natürlich KI-Fan und findest KI toll, weil du sonst als Informatiker wärst ein bisschen langweilig gerade, ne?
Ja, also man hat dadurch genug zu tun. Ja, ich fasse KI mal als einen relativ weiten Begriff auf, weil ich mich halt wissenschaftlich damit auseinandersetze und sehe nicht nur die alltägliche KI der großen Sprachmodelle, die man so kennt, sondern auch anwendungsspezifische KI. Man kann das Ganze ja auch verwenden, um spezialisierte Tasks zu machen. Zum Beispiel kann man über ein Feld drüber fliegen und gucken, ob da Feldhamster leben. Na, Feldhamster, die müssen wir schützen. Gibt nicht mehr so viele davon. Und bevor man mit dem Flug einmal über das Feld drüber fährt, möchte man vorher gucken, ob da Feldhamster sind. Und jetzt möchte man natürlich nicht einen Menschen dahinsetzen, der sich stundenlang eine Drohnenaufnahme anguckt und einen Feldhamster markiert, sondern man lässt das eine KI machen. Und je besser diese Modelle werden, zum Beispiel auch in der Bilderkennung oder darin, etwas auf einem Bild zu erkennen, umso einfacher und umso genauer werden diese Aufgaben, die für einen Menschen einfach zu langweilig sind.
Wir haben am Anfang erzählt, Angriffe mit KI, was alles so geht. Zum Ende waren wir jetzt bei Angriffen auf KI. Haltet ihr das beide für gleich gefährlich? Oder ist das eine, ich meine, es lässt sich nicht trennen im Zweifelsfall auch, ne?
Also ich glaube, es ist ja jetzt auch schon teilweise der Fall, einfach Angriffe durch KI auf KI geben. Also wirklich so ein Kreislauf, der sich dann immer weiterentwickelt. Das kann auch ganze interessante Züge haben, ja, dass sich quasi beide Modelle, die Angreifer und die Verteidiger, dadurch verbessern, dass sie sich angreifen oder verteidigen müssen. Ja, so wird auch die Verteidigung einfach besser. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob jetzt irgendwas was besser ist. Ich hoffe, die verteidigen eine KI im letzten Fall.
Du hoffst das.
Ich hoffe das. Ich kann das natürlich nicht vorhersagen.
Wir wollen das.
Ja, wir wollen das.
Wir wollen das. Schon, ja. Wir wollen das. Ich würde so ein bisschen aufhören mit, dass jeder von euch vielleicht uns hier in Halle und den Leuten, die uns unter Kopfhörern am Smartphone zuhören, nochmal so einen Tipp gibt für den alltäglichen Umgang mit diesem, ich nenne das jetzt mal Quatsch einfach. Also, wo würdet ihr es oder wo nutzt ihr es persönlich im Alltag? Wo ist es völlig unproblematisch? Wo ist es total toll? Und wo sagt ihr da vielleicht lieber nicht oder das gebt ihr vielleicht lieber nicht ein? Einfach mal so vielleicht 1, 2, 3 Tipps.
Das ist natürlich ganz schwer. Also je nachdem, was man für Interesse hat. Ich nutze das insbesondere für Recherchen, vielleicht auch fürs Programmieren, weil das macht viele Sachen deutlich einfacher und schneller.
Für Recherche? Ich bin ja Journalist von Hause aus. Da kriege ich solche Ohren und denke, Philipp, lass das doch.
Also ich verstehe, was du meinst. Ich weiß auch, was du sagen willst. Man muss natürlich auch überprüfen, was da rauskommt. Ich finde, man sollte offen gegenüber der Technologie sein, das Ausprobieren der Technologie nahe kommen und auch quasi sich damit vertraut machen. Aber man muss natürlich aufpassen, was kommt da raus. Man sollte das nicht alles gleich glauben. Ja, man sollte das vielleicht auch nochmal gegenchecken. Aber für so eine erste Idee vielleicht teilweise kann es für bestimmte Themen ganz, ganz spannend sein. Und genau.
Darf ich euch noch eine Geschichte erzählen, die gerade unter Tech-Journalisten so ein bisschen für Augenrollen sorgt? Eine Kollegin hat bei LinkedIn einen Post gepostet und hat dann von LinkedIn eine Mitteilung bekommen, oh, guck mal, hier gibt's einen Post von jemandem, der sehr ähnlich zu dem von dir ist. Und offenbar stellte sich heraus, dass dieser Post mit Hilfe einer KI sozusagen erstellt wurde von einem anderen Journalistenkollegen, der offenbar sozusagen eine agentische KI programmiert hat, die sozusagen seine Themen checkt und durchspielt und das dann postet. Und der ist ja rein sozusagen, also wir sind alle keine Quantencomputer im Kopf, der ist gar nicht in der Lage zu recherchieren, auf welcher Grundlage dieser LinkedIn-Post zustande kam.
Das ist ein Problem. Also wenn ich natürlich diese Inhalte, die durch die KI generiert werden, ungefragt übernehme, dann habe ich im Zweifelsfall sowas, dass ich einfach Inhalte nutze, die gar nicht von mir stammen, das aber als meine Inhalte verkaufe. Hat man jetzt vielleicht auch in der Politik gesehen, Politiker, die vielleicht reden mit KI schreiben lassen, das fällt dann irgendwie auf. Ja, das ist dann ungünstig in den meisten Fällen.
Wobei Politiker da auch sagen, wir nutzen doch selbstverständlich diese Technologie.
Genau, da muss man auch offen damit umgehen. Das machen sie aber meistens erst, wenn sie darauf angesprochen werden.
Genau. Letzte Frage an euch. Angenommen, eine KI in einem Podcast, die nicht Sabine heißt, diese KI, wie in diesem Podcast, würde einen Podcast übernehmen. Woran würde ich das denn merken als Hörer?
Ich glaube, dass man diese Störungen nicht hätte. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt hört. Das wäre wahrscheinlich viel zu rund, aber dadurch auch meiner Meinung nach viel zu unattraktiv. Man will wissen, dass dort Menschen sitzen, die Fehler machen, ja, die mal und A sagen, die einfach menschlich rüberkommen. Ich glaube, die KI kann das in vielen Fällen auch schon gut nachahmen.
Total krass. Ja. Von Google. Wir haben, also das ist wirklich irre.
Ja, ja.
PDF rein und du kriegst irgendwie einen Podcast zurück mit zwei Leuten, wo jemand dann auch mal, na warte mal, wir warten
das. Ja, okay, das kenne ich noch nicht. Also dann nehme ich das wieder zurück. Aber
völlig
irre. Ja, aber ich kann mir vorstellen, also schon allein das Wissen würde dazu führen, dass ich den Podcast vielleicht nicht hören würde. Vielleicht ändere ich meine Meinung in ein paar Jahren nochmal, weil es dann einfach normal geworden ist. Aber
das ist dann ein personalisierter Podcast.
Das ist spannend, okay, dann will ich es doch.
Danke, das wollte ich jetzt nicht hören. Was ist eine Idee?
Ja, dadurch, dass die KI im Grundaufbau Wahrscheinlichkeitsrechnung macht und im Prinzip eine Vorhersage, die wahrscheinlichste Vorhersage liefert, sieht man häufig, auch wenn man sich zum Beispiel mit KI-Webseiten generieren lässt, dass es ein bestimmtes Muster gibt. Also man hat das mal untersucht und eine KI hat zum Beispiel sehr die Farbe lila gemocht und dann waren alle Seiten irgendwie lila. Und eine andere KI wollte immer runde Ecken und dann war alles rund. Man kann natürlich versuchen, über geschickte Eingaben das zu verändern, aber ich glaube, dass man noch diesen Grundaufbau dennoch erkennen wird, dass es alles ist dann rund oder alles ist lila oder was auch immer das Äquivalent in einem Podcast dann wäre.
Jetzt die Chance, alles, was Sie wissen wollen, alles, was ich nicht mehr fragen kann, was ich mir sozusagen jetzt nicht in meinem Gehirn ausgedacht habe, das fragen Sie jetzt. Ich komme einfach auf Sie zu und halte Ihnen das Mikrofon.
KI ist ja gefüttert mit Daten. Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich selber damit arbeite, es kommen natürlich teilweise Müll zustande. Dieser Müll verbreitet sich aber auch von anderen Usern im Internet. Damit wird wieder KI gefüttert, also produziert KI weiterhin Müll, wo User dran glauben, weil die andere KI das auch so sagt, ist es die Quelle und ja. Kann man das irgendwie filtern? Kann man sagen, dass die KI erkennt, dass Daten fehlerhaft sind, nicht logisch? Und
also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Problem, dass immer mehr KI-generierter Inhalt im Internet verfügbar ist und auf diesen Inhalten lernen diese Modelle. Also es gibt ja durchaus Technologien, die es ermöglichen, KI-generierte Inhalte aufzudecken. So könnte man vielleicht versuchen, das in gewisser Weise herauszufiltern, aber die Inhalte wachsen natürlich in ungeahntem Ausmaß, also dass es, glaube ich, allein in der Menge wahnsinnig schwer ist, alle Inhalte herauszufiltern. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Also ich kenne die Lösung dafür auch noch nicht. Ich weiß nicht, Sebastian, ob du da eine Idee hast.
Ja, man hatte grundlegend auch ein mathematisches Problem, da man ja, wenn man mit einer KI Inhalte erzeugt, die möglichst menschlich aussehen soll, und ich möchte die jetzt unterscheiden von menschlich generierten Inhalten. Was macht man? Man trainiert eine KI, die das kann. Jetzt muss aber diese KI im Prinzip mehr können als die KI, die den Text generiert hat. da sie das dann ja wieder unterscheiden muss. Und jetzt könnte ich aber diese KI, die mehr kann, nämlich diesen Text noch zu unterscheiden, auch benutzen, um Text zu erzeugen, den ich nicht mehr unterscheiden kann. Und dann bräuchte ich wieder eine größere KI. Das ist so eine endlose Kette von, ich brauche immer ein größeres Modell, was dann aber sich selbst wieder überlisten könnte.
Schön. Also wir klären auf, wir wissen jetzt Bescheid, aber wirklich zufrieden, das gehen wir jetzt hier nicht raus, ist mein Eindruck.
Ich glaube, es ist wichtig aufzuklären, wie der aktuelle Stand der Technologie ist und das machen wir, glaube ich, hiermit. Und genau, es gibt ja viele Forschungsaktivitäten im Bereich, die versuchen, die Probleme zu lösen und genau.
Man kann es auch versuchen, andersrum zu lösen, indem man menschengenerierte Dinge explizit als diese markiert.
Auch das könnte ja eine KI dann machen, könnte sagen, hier, ich war ein Mensch.
Ja, zum Beispiel, wie man zurzeit Webseiten sicher macht. Das funktioniert über kryptografische Sicherheit, die ja mathematisch sicher ist, die auch eine KI nicht überlisten kann. So ein Modell könnte man sich überlegen, dass dann eine menschengemachte Echtheitszertifikat da quasi dran ist.
Das heißt, dass wir erstmal davon ausgehen, alles ist KI.
Genau.
Bis auf der Daumenabdruck, der digitale, der dann einen Menschen kennzeichnet.
Genau.
Wir schaffen ein Problem und lösen es gleichzeitig. Das ist ja fantastisch. Noch jemand eine Frage? Da hinten, ja.
Also ich habe zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass durch diese ganzen Technologien werden ja jetzt so die Masse wird dazu angeregt. Wir benutzen jetzt KI, die macht jetzt alles für uns und wir brauchen nicht mehr zu denken. Und da denke ich halt so an diesen Film Idiocracy. Wie ist jetzt zum Beispiel die Einstellung, wenn wir jetzt alle nur noch auf die KI basieren, dann verdummen wir alle und irgendwann weiß niemand mehr, warum die KI eigentlich macht, was sie macht. Und das Zweite ist, dass ich auch den ökologischen Punkt, der wurde hier gar nicht angesprochen, weil wir brauchen ja diese großen Datencenter, die brauchen, was weiß ich, Wasser, um sich unterzukühlen. Und das hat ja auch alles Ausführungen. Also ja, die Standpunkte fehlen mir eigentlich heute.
Sie hat recht, stellen wir erstmal fest, würde ich sagen.
Absolut.
Ja, Sie sehen uns nicken. Also was ich wirklich total spannend finde, ist dieser Punkt, wir nutzen das und verlieren dadurch auch Kompetenz im Zweifelsfall, wenn wir das permanent nutzen.
Absolut, wenn wir uns nur auf die KI verlassen und sagen, das passt schon und dann nicht mehr selber kreativ werden, das könnte im Zweifelsfall in der Zukunft ein Problem sein.
Und der ökologische Aspekt?
Ja, also ich sehe den ersten Aspekt genauso. Ich begebe mich da jetzt auf dünnes Eis, weil ich bin kein Didaktiker, aber es ist öfter schon vorgekommen, dass man Kompetenzen durch Technologie verliert. Ich weiß nicht, wer noch ein Auto reparieren kann. Oder wirklich versteht, wie das funktioniert, einfach weil es zu komplex geworden ist. Oder auch ein Computer. Also ich meine, man weiß noch, wo der Anschalter ist, aber danach wird es schwierig. Aber bei KI sieht man halt ein sehr großes Ausmaß davon.
Aber Wahrscheinlichkeitsrechnung KI, das heißt, wahrscheinlich sind auch X% der Ausgaben dann falsch. Haben wir dann noch die Kompetenz, das zu erkennen? Also bei einem Auto, okay, da merkt man, oh, das funktioniert nicht. Aber da wissen wir, was wir dann tun müssen. Bei einer KI-Ausgabe denken wir dann, naja, gut, hat bisher gestimmt, das wird auch stimmen.
Eventuell kann man es ein bisschen mit Fahrschule vergleichen. Also da lernt man ja auch so grundsätzlich, wie das funktioniert und weiß Pi mal Daumen, wie sich so ein Auto eigentlich anhört. Und wenn sich's merkwürdig anhört, weiß man, da ist irgendwas faul. Auch das könnte bei KI eintreten, dass man bei KI Kompetenzen entwickelt, um sinnvolle Aussagen von unsinnvollen Aussagen zu unterscheiden zu können, beziehungsweise sich Methoden anzueignen, wie man das denn prüfen kann. Oder dass man dann irgendwann zu der Erkenntnis kommt, ich muss das überprüfen und kann es nicht einfach so hinnehmen.
Bildung, Schule.
Ganz wichtig. Ja.
So, letzte Möglichkeit zur Frage dann jetzt. Ja, halt, Moment, Sie müssen in dieses Mikrofon sprechen.
Ja, bringt diese künstliche Intelligenz, wenn dann Fehlmeldungen reinkommen, werden die raussortiert?
Es gibt natürlich Ansätze, um Fehlentscheidungen so einer künstlichen Intelligenz aufzudecken und dann herauszusortieren. Ganz ohne wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich glaube, ein Problem ist dann auch einfach, wenn so eine KI Fehler macht, dass man mit diesen Fehlern ja weiterrechnet. Die potenzieren sich, die werden immer größer. Aber es gibt durchaus Ansätze, um das herauszufiltern und damit auch gut umzugehen. Deshalb sind wir da, genau.
Als Cyberagentur sozusagen.
Als Cyberagentur.
Dr. Philipp Kreitschitsch von der Cyberagentur, Referat Künstliche Intelligenz. Danke, dass du da warst.
Danke.
Und Sebastian Karius von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. In 2 Wochen gibt's hier auf dem Kanal eine neue Folge, bei der hören wir wieder, wie ein Science-Fiction-Roman entsteht, der von Jens Hüttenberger für die Cyberagentur nämlich. Da hören wir immer einen Podcast alle 4 Wochen. Und in 4 Wochen sozusagen, dann 2 Wochen danach, wieder eine reguläre Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum. Vielen Dank, Halle. Schönen Abend und bleiben Sie uns wohlgesinnt und der KI kritisch gegenüber. Dankeschön.
Per Anhalter durch den Cyberraum. In 2 Wochen tauchen wir an dieser Stelle wieder in die Zukunft ein. Da gibt's nämlich den 4. Ausschnitt aus unserem Near-Future-Roman Kryptokalypse von Autor Jens Hüttenberger. In den ersten 3 Folgen habt ihr die beiden Hauptdarstellerinnen kennengelernt, Anna Rahm und Alice. Die 4. Folge beginnt ganz harmlos, mit einem Sommerabend, einem Glas Wein und einer alten Fabel.
Du kennst doch die Geschichte vom Hasen und Igel. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Anna Rahm sah in das verständnislose Gesicht ihres Mannes. Der Igel ist immer schon da, egal wie schnell der Hase rennt. Nur, dass es in diesem Fall keinen zweiten Igel gibt, sondern immer denselben. Den gleichen, meinst du? Nein, denselben. Der Igel befindet sich an beiden Stellen zugleich, bis der Hase auftaucht. Deswegen ist er so viel schneller. Sobald der Hase um die Ecke kommt und den Igel sieht, ist der Igel da. In diesem Moment fällt die Entscheidung, dort zu sein. Du könntest auch sagen, der Hase macht den Igel.
Ich bin raus.
Jonathan saß mit seiner Frau bei einem Glas Weißwein auf der Terrasse. Es war der 1. Abend seit Tagen, an dem sie Zeit für sich hatten. Die Sommerschwüle hatte nachgelassen und der Regen, der aus Westen gekommen war, hatte die Luft von Staub und Hitze und Kohlendioxid befreit. Ein leichter Wind wehte und Jonathan fühlte sich unbeschwert, wie an einem ersten Urlaubstag in der Toskana. Finn, ihr Sohn, lag im Bett, nachdem Anna Rahm ihm eine Geschichte vorgelesen hatte. Obwohl er im Spätsommer in die 3. Klasse kam, bestand er auf das Ritual, ohne dass er nicht einschlafen wollte. Nun konnte seine Frau ihm endlich erzählen, was sie in den letzten Wochen so bewegte. Zumindest versuchen. Denn bis jetzt hatte Jonathan nur eine vage Ahnung, wovon sie sprach.
Habt ihr eine vage Ahnung oder gar keinen Schimmer, wovon Anna Rahm gesprochen hat? Die Auflösung gibt es in 2 Wochen. In der 4. Folge unseres Near-Future-Romans Kryptokalypse am 27. August auf diesem Kanal. Und dort könnt ihr auch alle bisherigen Folgen hören. Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.